Deutschlandfunk Kultur Plus Eins mit Sonja Koppitz.
Ja, hier ist Plus Eins, die Sendung mit Menschen und mit ihren Geschichten, mit ihren ganz persönlichen Geschichten. Und die Geschichte der Woche, die bringt uns heute meine Kollegin Christine Westerhaus aus Göteborg mit. Hallo Christine.
Hallo.
Du hast ja für Deutschlandfunk Kultur schon mal was zum Thema Transgender gemacht. Heute geht es quasi ja fast ums Gegenteil, kann man sagen, um die Transition. Also dass Menschen, die transgender sind, wieder zu ihrem Geschlecht zurückkehren wollen, das ihnen bei der Geburt zugeschrieben wurde. Wie kamst du denn auf dieses Thema?
Also das hat eigentlich zwei Gründe. Der eine ist eine gute Freundin, deren Tochter transgender ist. Also eigentlich immer, wenn wir uns treffen, sprechen wir über das Thema. Denn als Mutter macht sie sich einfach total viel Gedanken über die Hormone und die Operationen und so weiter. Und der zweite Grund ist, dass ich in Schweden lebe. Und hier war das Thema Transgender vor allem in den letzten beiden Jahren wirklich sehr, sehr viel in den Schlagzeilen. Denn die Zahlen sind hier wirklich stark angestiegen. Und der Umgang mit dem Thema, der hat sich aber inzwischen so ein bisschen verändert. Denn es gab vor gut einem Jahr kritische Berichte über Ärzte, die Jugendlichen leichtfertig Hormone verschreiben und auch über junge Mädchen, denen ohne Einwilligung der Eltern die Brüste entfernt wurden.
Ja, und ich meine, genau das ist ja eigentlich die Frage, ne? Wer hat ab wann die Entscheidungshoheit über den Körper, über den eigenen Körper, über solche Operationen und eben auch Hormonbehandlungen? Du hast uns die Geschichte von Alexa mitgebracht. Wer ist das?
Also Alexa Lundberg ist Transfrau, sie ist also Transgender und sie lebt in Schweden. Sie ist inzwischen Anfang 39 und sie hat mit 20 eine geschlechtsangleichende Operation gemacht und nimmt eben seitdem auch weibliche Hormone. Und Alexa ist in den 80er Jahren als Matthias aufgewachsen, ist also als Junge auf die Welt gekommen und hat aber schon im Kindergarten eigentlich gemerkt, dass sie anders ist als die anderen Jungs in ihrem Alter. Also sie wollte immer am liebsten mit den Mädchen sein, wollte mit ihnen Glitzerbildchen tauschen und Radiergummis mit Fruchtgeruch. Die waren ja in den 80er Jahren total ähnlich, kann mich ja auch noch dran erinnern. Und das erzählt sie hier total nett im O-Ton.
Men jag gillade ju att byta bokmärken, samla på luktsuddigum. I was a sissy, helt enkelt.
Ja, also sie wollte als Kind wirklich so eine richtige Sissy sein, sagt sie da im O-Ton. Also so eine richtig kleine Prinzessin. Und man hört das hier auch schon so ein bisschen. Also Alexa erzählt wirklich total gerne. Sie ist auch sehr lebendig in dem, was sie sagt. Und sie kann auch wirklich sehr gut über sich selber lachen. Und wir haben bei unseren Treffen auf Zoom auch wirklich echt immer viel Spaß gehabt. Und mit dieser Freude am Erzählen hat Alexa eigentlich auch den perfekten Beruf gewählt, denn sie ist Schauspielerin und wir können ja auch hier mal kurz in einen ihrer Auftritte reinhören.
Om vi ska resonera metodiskt, är det viktigt att ni förstår att jag hatar kvinnfolk. De är alltigenom svaga och viljelösa.
Also die Rolle, die sie hier spielt, das ist die von Königin Christina. Und Königin Christina, die hat Schweden im 17. Jahrhundert regiert und wollte wohl lieber Alexander heißen. Und deswegen heißt das Theaterstück auch Kung Christina Alexander, also König Christina Alexander. Und weil Christina wohl nie Kleider tragen wollte, steht hier auch Alexa im Theaterstück in barocken Hosen und eben nicht im Kleid auf der Bühne. Und diese Rolle einer Königin mit Transidentität, die ist Alexa natürlich wie auf den Leib geschrieben. Und dass Alexa Schauspielerin geworden ist, das passt eigentlich auch ganz gut, denn in ihrem Anderssein, da musste sie einfach sehr oft in ihrem Leben eine Rolle spielen. Und zwar die des Jungen. Und im Kindergarten darf sie das noch so ein bisschen ausleben, dass sie eigentlich lieber ein Mädchen sein möchte. Also darf sich halt auch mal verkleiden oder auch mal auf dem Kindergeburtstag ein Kleid anziehen. Dieser Spaß in Anführungsstrichen, der hört dann aber für die Mutter auf, als Alexa in die Schule kommt.
Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass meine Mutter damals zu mir sagte, so Matthias, jetzt wirst du ein großer Junge und es wird Zeit, deine Theaterkleider in die Theaterkiste zu legen. Für meine Mutter war also das, womit ich mich identifizierte, meine Art, mich auszudrücken, Theaterspiel. Im wirklichen Leben sollte ich mir die Haare abschneiden, Sportklamotten anziehen und mich wie ein echter Junge benehmen.
I ett Killsammanhang, liksom.
Ja, ich meine, in den 80ern war das ja durchaus noch gesellschaftliche Konvention. Ne? Jungs haben immer kurze Haare und tragen Sportklamotten. Die Geschlechterrollen waren noch krasser voneinander getrennt. Oder hat man damals schon über Transgender oder queere Identitäten gesprochen in Schweden?
Ich würde mal sagen, so am Rande vielleicht schon. Also man kennt Schweden ja als ein Land, das ziemlich gleichberechtigt und tolerant ist. Aber ich sag mal, wenn jetzt ein Kind in den 80er Jahren mit Mädchenklamotten und langen Haaren in die Schule kam und das Ganze vielleicht noch auf dem Dorf, also da war einfach Mobbing vorprogrammiert. Und davor wollte Alexas Mutter ihren Sohn auch einfach schützen, kann ich mir vorstellen. Mhm.
Ich meine, schützen ist ja so eine Sache. Wie hat Alexa es denn ausgehalten, immer und überall mit den Jungen spielen zu müssen, sage ich jetzt mal, wenn sie doch das doch gar nicht unbedingt wollte?
Also sie hat sich wohl oft nach der Schule in so eine Fantasiewelt geflüchtet. Da war sie dann Prinzessin Aurora und in der Pubertät war ihr dann auch ziemlich schnell klar, dass sie schwul ist. Also mit 16 hatte sie dann ihr Coming Out. Und in dieser Zeit, da hing sie auch viel mit ihren Freunden ab, von denen eben die meisten auch homosexuell waren. Und mit dieser Clique war sie dann wirklich auf jedem Christopher Street Day und auf jedem Pride Festival dabei. Und meist war sie dann eben Drag Queen. Und dort auf einem dieser Pride Festivals, da hat Alexa dann mit 17 ein wirklich einschneidendes Erlebnis.
1999 traf ich dann eine Gruppe sehr hübscher Frauen auf einem Pride Festival in Stockholm. Der Busen in Push-Up-BHs, hohe Absätze, sozusagen Normfrauen. Sie waren transsexuell und hatten eine gegengeschlechtliche Behandlung gemacht. Und es war einfach unglaublich für mich. Meine gesamte Kindheit kam zurück. Ich, die immer ein Mädchen sein wollte und nie diese tollen Kleider anhaben durfte, die davon träumte, so eine hübsche Frau zu sein wie in den Mainstream-Medien. Plötzlich habe ich verstanden, dass es diese Möglichkeit gab. Man konnte solche Behandlungen machen und es gab ein Wort dafür und das hieß transsexuell.
Naja, und nach diesem Aha-Erlebnis war für Alexa einfach klar, das will ich auch. Also ich will auch so aussehen wie diese Mainstream-Frauen. Und sie macht dann eine gegengeschlechtliche Behandlung, was damals aber wirklich noch sehr schwierig war und auch sehr langwierig. Die Regeln waren sehr streng und man brauchte auch mehrere psychologische Gutachten und so weiter. Trotzdem ist Alexa erstmal wild entschlossen und beginnt dann mit einer Hormonbehandlung, nimmt also Östrogene, weibliche Hormone und mit Anfang 20 wird sie dann auch operiert.
Was bedeutet das dann? Penis, Hoden, alles ab?
Ja, also das bedeutet, Penis und Hoden werden entfernt und zu weiblichen Geschlechtsorganen quasi umgeformt. Und sie nennt sich dann Alexa, lebt als Frau und engagiert sich dann auch in der Transgender-Szene. Und hier in diesem Clip wirbt sie für den RFSL. Das ist Schwedens größte Organisation, die sich für die Rechte von Schwulen, Lesben, Transgender und Queer-Leuten einsetzt.
Hej, Alexa Lundberg här. Jag är skådespelare och journalist och jag tycker att du ska bli medlem i RFSL. Så gör det bara. Puss och kram.
Also ist Alexa, kann man sagen, so eine Art Botschafterin für ihre Trans-Community?
Ja, das könnte man so sagen. Und sie wird auch deswegen 2019 gefragt, ob sie in so einer Sendung mitmachen will, die quasi als Reaktion auf einen sehr kritischen Beitrag zu Transgender gedacht ist. Ich habe ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass in Schweden vor allem die Zahl junger Frauen mit Geschlechtsdysphorie, also diesem Wunsch, eben im anderen Geschlecht zu leben, stark zugenommen hat. Und da stellt sich eben die Frage, warum? Und warum sind es vor allem so viele Frauen, wo es ja eigentlich vorher vor allem biologische Männer waren, die ihr Geschlecht angleichen wollten? Und eine Sendung im schwedischen Fernsehen, die hat dann ziemlich kritisch darüber berichtet, dass Ärzte diesen Wunsch einfach sehr oft gar nicht hinterfragen und leichtfertig auch gegengeschlechtliche Hormone verschreiben und in Einzelfällen wohl sogar operative Eingriffe vornehmen, ohne Zustimmung der Eltern. Naja, und die Macher der Sendung, die wurden daraufhin eben vor allem von Transgender-Organisationen sehr kritisiert und haben dann entschieden, einen zweiten Teil zu senden, in dem eben auch Transmenschen zu Wort kommen sollten, die mit ihrer Geschlechtsangleichung sehr glücklich sind. Und eine dieser Transmenschen, die sollte eben Alexa sein. Das hat sie dann aber in einen ziemlichen Gewissenskonflikt gebracht.
Alla trodde ju att jag skulle vara kritisk, so.
Alle dachten, dass ich die Sendung genauso wie viele andere Trans-Leute kritisieren würde. Ich hatte aber selbst meine Zweifel, ob mein Entschluss für eine Geschlechtsumwandlung die richtige Entscheidung war.
Ist sie denn nicht glücklich, Christine?
Naja, also, dass sie nicht glücklich ist, das würde ich nicht sagen, beziehungsweise kann ich das auch eigentlich nicht beurteilen. Also ich würde eher sagen, sie ist nicht die überzeugte Transfrau, für die sie immer gehalten wurde. Und nachdem sie jetzt in dieser ersten schwedischen Dokumentation die Geschichten von jungen Mädchen hört, die ihre Geschlechtsangleichung bereuen und sich einfach auch falsch beraten gefühlt haben, da hat sie eben das Gefühl, dass sie hier doppelt Verantwortung hat. Denn sie ist ja jemand, der in den Medien als überzeugte Transfrau auftritt, also als jemand, der fest daran glaubt, dass Geschlechtsangleichungen der richtige Weg sind für alle, die sich in ihrem biologischen Geschlecht unwohl fühlen. Und dieser Verantwortung, dass sie eben auch ein Vorbild für andere sein kann, hat sie sich eben im zweiten Teil dieser schwedischen Dokumentation gestellt.
Ich habe mich entschieden, in der Sendung mitzumachen und war sehr deutlich in dem, was ich gesagt habe. Denn ich dachte, wenn so viele Menschen ihre Entscheidung für oder gegen eine Geschlechtsangleichung auf die Geschichten stützen, die sie in den Medien hören, also auf all die Sonnenscheingeschichten von Menschen, für die diese Behandlung überlebenswichtig war und für die es auch nur sehr wenige Alternativen dazu gab, dann muss ich einfach erzählen, dass die Sache für mich nicht so einfach war.
So enkelt har det inte varit för mig.
Ja, und diese Sendung wird im Oktober 2019 ausgestrahlt, also ungefähr ein halbes Jahr nach dem ersten kritischen Beitrag. Später, da sind wir dann jetzt aber schon Anfang 2020, ist Alexa dann noch in anderen Fernsehbeiträgen und Zeitungsartikeln noch deutlicher geworden und hat dann tatsächlich öffentlich gesagt, dass sie nach ihrer Operation monatelang Depressionen hatte und dass sie sich heute nicht mehr für eine gegengeschlechtliche Operation entscheiden würde.
Für mich war es ein sehr langer Prozess, zu dieser Einsicht zu kommen. Ich habe irgendwann angefangen, mich zu fragen, warum ich nicht einfach nur als schwuler Mann hätte leben können. Warum hatte ich damals das Bedürfnis, meinen Körper zu verändern? Was bleibt davon übrig, wenn man es von den Anforderungen an die Geschlechterrollen entkoppelt? Ich selbst bin zu dem Schluss gekommen, dass ich eigentlich ein femininer, homosexueller Mann bin, der damals das Gefühl hatte, seinen Körper verändern zu müssen, um akzeptiert zu werden.
Bli akzeptierad.
Nochmal zum Verständnis, Christine. Also Alexa identifiziert sich inzwischen als Mann, hat aber jetzt den Körper einer Frau. Heißt es, bereut sie ihre Entscheidung?
Ja, also bereuen wäre zu viel gesagt. Sie spricht auch ganz bewusst nicht von bereuen, denn sie sagt, ich kann diese Entscheidung nicht bereuen, weil ich sie ja auch nicht rückgängig machen kann. Sie sagt eben, ich habe nun mal jetzt diesen Körper und ich werde einfach mit den Konsequenzen leben müssen bis an mein Lebensende. Mhm. Und es ist einfach nur so, dass sie sich heute anders entscheiden würde. Und ein Grund dafür ist natürlich aber auch, dass die Gesellschaft heute eine andere ist.
Wenn man sieht, dass junge homosexuelle Killer heute...
Wenn ich heute junge homosexuelle Männer sehe, beobachte ich, dass sie sich einfach feminin anziehen können. Es wird kein großes Ding draus gemacht, dass es eigentlich Männer sind. Sie sagen einfach, ich mag es, mich zu schminken und genau so möchte ich mich ausdrücken.
Und ich gillar att sminka mig och jag ser ut så här och jag vill uttrycka mig så här liksom.
Naja, und zu Alexas Zeiten war das eben noch völlig anders und das hat bei ihrer Entscheidung für eine gegengeschlechtliche Behandlung auch noch eine wichtige Rolle gespielt, sagt sie im Rückblick. Denn eigentlich war sie sich nie hundertprozentig sicher.
Ich habe mich auch am Anfang einmal umentschieden und zu meinen Freunden gesagt, nee, also ihr dürft jetzt nicht glauben, dass ich trans bin. Ich bin ein ganz normaler Schwuler. Aber in mir drin ging es immer hin und her. Bin ich ein Mann, der seine Muskeln spielen lässt, oder bin ich eine hübsche und schlanke Frau mit großen Brüsten? Ich konnte mich nicht entscheiden und fand es total anstrengend, mittendrin zu stecken.
Muskeln oder Brust, also wirklich so die gängigen Klischees eigentlich von Frauen und Männern und Alexa dann irgendwo dazwischen.
Ja, sie hat dann auch erzählt, dass sie in diesen Beratungen, wo es eben darum ging, ob sie so eine Geschlechtsangleichung machen darf oder nicht, in Formularen ankreuzen sollte, ob sie lieber Autos oder Blumen mag. Und als sie mir das, ja, das ist total krass. Und als sie mir das erzählt hat, da muss ich auch selber wirklich total lachen.
På min tid så fick man fylla i formulär om man liksom tyckte om bilar eller blommor, om man så om man det var ändå liksom antingen är du kvinna och då.
Es ging also in der Begutachtung darum, entweder war man Frau, aber dann eben eine richtige Frau. Man sollte quasi beweisen, dass man es ernst meint. Und das war richtig daneben, denn in mir hat das einen Kampf ausgelöst. Ich wollte die Ärzte unbedingt überzeugen, anstatt darüber nachzudenken, was eigentlich richtig für mich war.
Was som var sant för mig, liksom så.
Naja, und dann zieht sie das auch wirklich bis zum Ende durch, obwohl sie eigentlich immer wieder zweifelt.
Ich weiß jetzt gar nicht, was ich bis hierhin davon halten soll. Also ich meine, ich kann ja dich jetzt auch nur stellvertretend fragen, aber ist Alexa denn jetzt unglücklich mit ihrer Situation?
Also unglücklich wirkt sie nicht auf mich. Sie macht auf mich auch wirklich einen sehr starken Eindruck. Es gibt aber eine Sache, die sie schon ziemlich vermisst.
Durch die Operationen verliert man einen Teil des sexuellen Empfindens und des Gefühls beim Orgasmus. Zumindest zu einem gewissen Prozentsatz. Und das wird niemals zurückkommen. Wenn es etwas gibt, worunter ich ein bisschen leide, dann ist es das, dass ich niemals wissen werde, wie es sich früher angefühlt hat und dass ich es nicht mehr auf dieselbe Weise empfinden kann.
Naja, und wie sich das anfühlen würde, das war ihr damals auch überhaupt nicht klar. Sie sagt, das sei wirklich ein Schock für sie gewesen. Und deswegen wird sie auch wirklich sehr deutlich, wenn sie über Jugendliche spricht, die heute vor dieser Entscheidung stehen, ob sie sich auch am Unterleib operieren lassen sollen.
Ich weiß, dass es viele Leute ärgern wird, aber ich glaube nicht, dass ein 15-Jähriger und noch nicht mal eine 18-Jährige mit Sicherheit wissen kann, ob so eine Behandlung die richtige Entscheidung für das ganze Leben ist. Deshalb fände ich es nachvollziehbar, wenn die Entscheidung erst gefällt wird, wenn das Gehirn in einem Alter zwischen 22 und 25 voll ausgereift ist. Ich sage nicht, dass es so sein muss, aber ich finde, wir sollten eine Diskussion darüber führen, um keinen Schaden anzurichten.
Långt vi måste tänka för att inte göra skada, liksom.
Wenn ich mir das so vorstelle, wie ich so mit 15 oder so war, ich wüsste auch nicht, ob ich da so eine Entscheidung hätte treffen können, wollen, wie auch immer. Wie ist denn das heute geregelt? Also ab wann dürfen Jugendliche ihr Geschlecht angleichen?
Also in Deutschland ist das nicht genau festgelegt. Es gibt jetzt kein Mindestalter, sondern es heißt, die Verantwortung liegt bei den Sorgeberechtigten, den behandelnden Ärzten und bei den Psychologen. Und auch je nach Alter eben beim Patienten selbst. Wenn jetzt die Eltern zustimmen, dann können sich Jugendliche also auch operieren lassen, wenn sie noch unter 18 sind. Mhm. In Schweden ist es ähnlich geregelt und dasselbe gilt auch für die Hormonbehandlungen. Die sind ja auch schon bei unter 18-Jährigen möglich, wenn die Eltern zustimmen. Und diese gegengeschlechtlichen Hormone, die sind auch ein ziemlich wichtiges Thema, denn die müssen ja so lange eingenommen werden, wie man eben in dem nicht biologischen Geschlecht leben möchte. Ach so. Und die haben eben auch bestimmte Effekte, die sich nicht mehr rückgängig machen lassen. Also zum Beispiel, wenn Frauen Testosteron nehmen, dann wird die Stimme tiefer und das bleibt dann auch so. Dann führen die Hormone auch, wenn sie langfristig genommen werden, in vielen Fällen zur Unfruchtbarkeit. Und was diese Hormone langfristig im Körper machen, das ist auch noch nicht so richtig klar. Mhm. Also es gibt einfach noch nicht so viele Langzeitstudien. Und man muss sagen, diese Risiken, die treiben auch Alexa inzwischen um.
Also mir geht es gut und ich hoffe, dass ich ein langes Leben haben werde. Aber natürlich habe ich irgendwo im Hinterkopf diese Gedanken. Um wie viele Jahre wird mein Leben durch die Hormone verkürzt? Werde ich Brustkrebs bekommen und so weiter? Noch bin ich ja recht jung, nur 39, also muss ich mir noch keine großen Sorgen machen. Aber umso älter ich werde, desto größer wird das Risiko.
So, det ligger någonstans och skvalpar där i bakhuvudet. Det gör det.
Naja, und das sind eben alles Konsequenzen, über die sie mit 15 noch nicht so nachgedacht hat wie mit Ende 30. Naja, und deswegen findet es Alexa auch wichtig, dass Jugendliche ihre Geschichte hören und verstehen, dass ihre Geschlechtsangleichung eben kein einfacher Weg war. Jetzt darüber zu sprechen, war aber für Alexa auch alles andere als einfach. Denn erstens war es für sie selbst ein langer Weg, mit diesen ganzen Zweifeln leben zu können. Mhm. Und zweitens hatte sie auch wirklich große Angst, aus ihrer Community ausgeschlossen zu werden.
Das Recht auf eine gegengeschlechtliche Behandlung ist eine Grundrechtsfrage für Transmenschen. Und wenn man ein komplizierteres Bild davon entwirft, wird man schnell in Frage gestellt. Man wird schnell transphob genannt oder konservativ.
Kanske blir kallad för transphob eller högerextrem eller konservativ.
Wie Wie steht Alexa denn inzwischen zur Community und umgekehrt?
Also sie war ja früher wirklich sehr engagiert in ihrer Community. Sie hat noch 2017 die Eröffnungsrede des Pride Festivals in Stockholm gehalten. Also wirklich eine große Ehre für sie. Und diese Trans-Community, das war wirklich schon so eine Art Familie für sie, wo sie sich einfach aufgehoben gefühlt hat und wo sie so ein bisschen zu Hause war. Und momentan weiß sie wohl selber nicht so ganz genau, wo sie steht. Sie ist einfach zwiegespalten.
Ich bin mir unsicher, wo ich im Verhältnis zur Trans-Community stehe. Meine Rolle ist nicht mehr so klar wie vorher, was ich gut finde, denn ich war in dieser Rolle auch irgendwie gefangen. Ich sollte immer nur die richtigen Dinge sagen und nirgendwo anecken. Seit meinem Fernsehauftritt bekomme ich viel mehr Hassreaktionen. Ich werde in den sozialen Medien gehänselt und manche meinen, dass ich Cis-Personen die Füße küssen würde.
Well, no. So.
Also, es ist schon so, dass ich mich aus manchen Bereichen der Trans-Community ausgeschlossen fühle. Zum Beispiel bin ich aus einer Facebook-Gruppe für Trans-Aktivisten rausgeflogen. Außerdem haben mich Trans-Personen kontaktiert und gemeint, dass ich in Frage stelle, dass geschlechtsangleichende Operationen für Trans-Menschen wichtig sind. Was ich natürlich absolut nicht so sehe.
Nun habe ich ja nicht so einen Einblick in diese Community, aber ich meine, Alexa ist doch nur ein Mensch und Menschen sind verschieden. Jede und jeder muss den eigenen Weg finden, den eigenen Weg gehen und der ist halt eben immer individuell. Sie wird doch hoffentlich nicht nur kritisiert worden sein, oder?
Nein, nein, also sie hat auch viele positive Reaktionen bekommen. Zum Beispiel ist sie auch von Jugendlichen kontaktiert worden, die sich bei ihr bedankt haben und die einfach auch gesagt haben, na, ihre Berichte, das war einfach auch eine wichtige Entscheidung für sie selbst.
Ja, men jag har också fått kontakt av transpersoner som har börjat bli osäkra.
Mich haben Transleute kontaktiert, die angefangen haben zu zweifeln. Unsicher geworden sind, ob sie eine Behandlung machen sollen. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die sich dann gegen eine Geschlechtsangleichung entschieden haben und glücklich damit sind. Und ich habe mit Transmenschen gesprochen, für die die Behandlung genau richtig war, die aber trotzdem gesagt haben, du sprichst wichtige Fragen an und wir sollten darüber sprechen.
Du lyfter på ett skynke, det är viktigt att liksom vädra det här. Jag har också tänkt de här tankarna och jada jada sådär liksom.
Also man kann sagen, sie hat sozusagen das gesamte Spektrum an Reaktionen bekommen. Sie hat das aber auch nicht anders erwartet, muss man sagen. Denn Alexa ist ja selber Transgender und sie weiß einfach auch, wie sehr sie selbst dafür kämpfen musste, eine geschlechtsangleichende Behandlung machen zu dürfen. Und wie sehr einfach diese Trans-Community um Anerkennung kämpfen musste, um den Zugang zu Behandlungen zu erleichtern. Und diese Angst, dass das Erreichte durch solche Berichte eben von Transleuten, die ihre Behandlung bereuen oder anzweifeln, zerstört wird, das kann Alexa wirklich total gut verstehen.
Ja, absolut, det förstår jag. Det här har ju resulterat i, om man ska...
Absolut, das verstehe ich. In Großbritannien hat die öffentliche Diskussion ja auch tatsächlich dazu geführt, dass Pubertätsblocker nicht mehr an unter 16-Jährige verschrieben werden. Aber da stellt sich für mich die Frage, wessen Perspektive ist denn hier wichtiger? Die Sicht derjenigen, die ihre Behandlung nicht bereuen? Oder diejenigen, die sie hinterher bereuen und dann wegen ihres Traumas behandelt werden müssen?
Ich verstehe auch voll beide Seiten und Alexa sieht es ja auch total differenziert, ne? Und dahinter steckt ja eigentlich auch die Frage, jetzt mit dem biologischen Geschlecht abfinden oder nicht, ist ja nicht immer alles binär, ne? Also nicht alles schwarz-weiß, Mann, Frau, es gibt so viel dazwischen. Was schlägt Alexa denn vor, wie wir mit diesen schwierigen Fragen umgehen sollten?
Also ich glaube nicht, dass sie sich jetzt als jemand sieht, der da jetzt irgendwas entscheiden soll. Ich glaube, es ist ja einfach wichtig, dass alle Menschen mit Trans-Erfahrung gehört werden. Also auch die, die ihre Behandlung später bereuen oder sich einfach dann in der letzten Konsequenz dagegen entscheiden. Ich habe ja vorhin auch schon mal kurz erzählt, dass es im ersten Teil der schwedischen Dokumentation um sogenannte Regretter ging, also um Transmenschen, die ihre Geschlechtsangleichung bereut haben. Mhm. Und in dieser Sendung wollte eine von ihnen anonym bleiben. Das heißt also, sie hat ihr Gesicht nicht gezeigt. Und das hat Alexa auch wirklich sehr zu denken gegeben, wie sie dann später im Fernsehinterview sagt.
Att Mika inte vågar visa sitt ansikte, alltså det är en väldigt stark bild tycker jag.
Dass Mika es nicht wagt, ihr Gesicht zu zeigen, sind ziemlich starke Bilder, finde ich. Jemand, der sich quasi im Wald versteckt und eigentlich hervorkommen möchte, sich aber nicht traut. Ist das nicht genau das, worum es in dem ganzen Gleichberechtigungskampf geht? Dass wir uns eben nicht mehr verstecken müssen, dass wir uns nicht schämen müssen.
Mehr att berätta min sanning och min syn.
Und darum geht es ja eben auch, ne? Dieses Nicht-Schämen-Müssen. Alexa hat Gesicht gezeigt, hat ihre Fragen und Zweifel allen offenbart. Wie geht's ihr denn heute damit? Also wie hat das ihr Leben verändert?
Also eines ist für Alexa in jedem Fall klar.
Ich werde auch weiterhin als Frau und in der weiblichen Geschlechterrolle leben, solange ich es kann. Und es gibt ja auch nicht mehr so viele Heimlichkeiten, was meinen Körper anbelangt. Und damit biete ich den Leuten auch weniger Angriffsfläche. Sie würden sonst ja auch jemanden angreifen, der als Transmensch lebt.
Alexa hat auch ein Buch über ihre Transreise geschrieben. Bögchen heißt das Buch. Das heißt übersetzt so viel wie das schwule Mädchen. Mhm. Und das ist 2018 erschienen. Und dann hat sie mir auch noch erzählt, dass sie voriges Jahr den FPES Jelte-Preis bekommen hat. Also Jelte heißt übersetzt Held oder Heldin. Und FPES ist eine der großen schwedischen Transorganisationen. Und also ich glaube, das war einfach auch noch mal im Nachhinein so eine wichtige Anerkennung für sie aus der Community heraus.
Och motiveringen till det priset var ju att jag vågade lyfta.
In der Begründung hieß es, dass ich mich getraut habe, ein schwieriges Thema anzusprechen. FPES ist zwar weiterhin sehr darauf bedacht, dass der Zugang zu gegengeschlechtlichen Behandlungen weiterhin für die offen ist, die sie brauchen. Sie fanden es aber wichtig, dass ich darüber gesprochen habe, dass es auch andere Erfahrungen mit solchen Operationen gibt.
Also mein Eindruck ist insgesamt, dass Alexa jetzt einfach eine neue Rolle in der Trans-Community gefunden hat. Sie ist jetzt vielleicht mehr so eine Diplomatin, die einfach innerhalb der verschiedenen Pole vermitteln will, könnte man fast sagen. Also auf der einen Seite mahnt sie zur Vorsicht, dass Ärzte bei Jugendlichen eben keinen Schaden anrichten. Auf der anderen Seite spricht sie sich aber auch weiterhin dafür aus, dass Transmenschen eben eine Behandlung machen können, wenn eben klar ist, dass es für sie der einzig richtige Weg ist.
Also am Ende geht es ja dann doch eigentlich so um Anerkennung im weitesten Sinne, also Anerkennung von sich selbst, habe ich so gedacht. Und damit ja auch um Zugehörigkeit wiederum, wozu auch immer, also zur Gesellschaft, zur Menschheit. Wir sind eben nun mal soziale Wesen, keine ist wie der oder die andere und trotzdem gehören wir zusammen. Meine Meinung jetzt, es klingt vielleicht cheesy, ich weiß, aber wie siehst du das, Christine? Was nimmst du mit von dieser Geschichte?
Also ich empfinde das genauso wie du, denn Alexa ist ja wirklich jemand, der ja wirklich viel aufgegeben hat dafür, dass sie sozusagen anderen hilft. Und das finde ich wirklich total mutig. Und sie hatte auch keine Angst, irgendwie gehänselt zu werden. Ihr ist das ja passiert. Sie wurde gehänselt. Und ich finde das ziemlich stark, dass sie da wirklich auch so diese Verantwortung, dieses Verantwortungsbewusstsein hat, sich da einzusetzen und ihre Geschichte zu erzählen. Also ich glaube, nicht jeder hat den Mut, sich da sozusagen auch wirklich fast öffentlich nackt zu machen, kann man ja schon fast sagen, so über intime Details auch zu sprechen. Also ja, leben und leben lassen.
Also um den Bogen nochmal zu schlagen, Christine, weil du am Anfang erzählt hast, deine Freunde, die eine Tochter haben, die als Junge geboren wurde. Was macht das denn mit denen, diese Geschichte von Alexa zum Beispiel zu hören?
Also es ist ein bisschen eine andere Geschichte als die von Alexa, weil die Tochter wirklich sehr lange schon überlegt und die Eltern auch wirklich am Anfang gesagt haben, nee, wir stimmen jetzt nicht der Hormonbehandlung zu. Sie sind beide Ärzte und haben eben auch Angst gehabt, dass diese Hormone eben langfristig da irgendwelche Konsequenzen haben, wollten dann eben sich lieber auf die Studien verlassen. Und es gibt, also die Datenlage ist ja einfach noch total schlecht. Mhm. Und sie hat dann als sie dann 18 war, hat sie dann doch die Hormone genommen, aber sie will sich auch erstmal nicht umoperieren lassen. Also das steht für sie erstmal nicht in Frage. Und das Ganze zieht sich jetzt wirklich schon 4-5 Jahre hin. Es ist also keine schnelle Entscheidung bei ihr und ich glaube, Alexa geht es vor allem um die Mädchen, die eben so ganz, ja, die das sozusagen als schnelle Lösung für ihre Konflikte in der Pubertät sehen, weil viele ja auch mit Essstörungen oder anderen körperlichen Problemen zu tun haben, psychischen Problemen. Und für die könnte eben dieses Transsein einfach auch eine Lösung sein, eine schnelle, greifbare Lösung, die eben das Auseinandersetzen mit ja, Geschlechterrollen, mit Konflikten verhindert. Und das möchte Alexa eben verhindern, indem sie sagt, das ist eben kein Spaziergang, so eine Geschlechtsangleichung.
Mhm. Vielen Dank, Christine, dass du uns diese Geschichte der Woche erzählt hast.
Gerne.
Nächste Woche begrüßt Sie hier Utz Dreger. Ich bin Sonja Koppitz und lege Ihnen noch den anderen Plus-1-Podcast dieser Woche ans Herz. Zu Gast ist meine Freundin Chiara Battaglia, ihres Zeichens queere Katholikin, was ich ja finde immer oder denke, das ist ein Widerspruch in sich. Und trotzdem ist sie eine stimmige Frau.
So war das auch, als ich mich eigentlich dazu entschieden hatte, Lehrerin zu werden, war mir das gar nicht bewusst, dass wenn ich eine Frau heirate, was vielleicht irgendwann passieren wird, dass ich dann nicht mehr katholische Religion unterrichten darf, weil ich der Kirche nicht loyal gegenüber bin. Aber man muss auch zur Ehrenrettung meiner Vorgesetzten sagen, ich bin in einem Team, was sehr offen und sehr tolerant ist. Und so sind auch viele in der Kirche. Aber wir haben eben nicht die Macht, sehr viel zu verändern. Das ist eben das Problem.
Und jetzt sage ich noch Tschüss. Tschüss.